Oben und unten, im Norden und im Süden. Hier sind Achim Meißenbacher und Bastian Strauß.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Oben und Unten. Und ich habe heute dabei den Basti, natürlich den Basti.
Hallo.
Und ich habe heute bei Stefan Bohlken.
Hallo.
Hallo Stefan. Moin. Moin. Zwei Nordlichter.
Moin.
Genau, zwei Nordlichter. Wir sind uns noch nie begegnet, ne?
Kommen aus dem gleichen Ort, haben sich noch nie begegnet. Stefan Bohlken, der ein oder andere von euch kennt ihn vielleicht in der Podcast-Folge. Wollen wir mit ihm darüber reden, was er gemacht hat, dass der Meister zurückkommt, warum das Fliesenlegerhandwerk oft hergenommen wird, wenn es um das Thema Meisterpflicht oder Wiedereinführung der Meisterpflicht geht. Wir reden heute über die Ausbildung. Wir reden heute über die Aufgaben der Ausbildung, was man tun kann tatsächlich, um vielleicht den einen oder anderen Schüler in der Schule zu überzeugen, dass er einen handwerklichen Beruf wählt, was es mit der Gesellenausbildung auf sich hat oder wie die sich auch verändert hat oder vielleicht sogar verändern muss in Zukunft. Wir reden ein bisschen über die Meister und wir dachten, Basti und ich dachten, da lad man Stefan Bohlken ein, weil der hat tatsächlich ein paar spannende Geschichten dabei. Stefan ist Fliesenlegermeister und er hat tatsächlich einen kleinen Fliesenlegerbetrieb, lebt er dafür, sein Herz schlägt dafür und es war so stark und so laut, dass man es auch in Süddeutschland hört. Und wie und was er da macht, der erzählt nachher auch ein kleines bisschen was davon. Er ist auch Oberinnungsmeister für die Fliese.
Und ich muss mal zwischengrätschen, ich finde das geil. Tatsächlich auch ein Nordlicht aus Oldenburg. Ich finde es faszinierend, dass wir uns beide, Stefan, noch nicht so über den Weg gelaufen sind. Ne? Also ich habe in Oldenburg studiert, ich komme aus Oldenburg, ja, aus der Ecke. Ja, komisch. Klein ist die Welt oder doch groß ist die Welt, würde ich nochmal sagen. Ne? Also bei Achim würde ich jetzt sagen, okay, weit weg.
Unsere Kreise in Real Life noch nicht geschnitten, aber jetzt in der digitalen Welt. Ist doch spannend.
Ja. Da brauchen wir das Digitale, da brauchen wir einen Achim, der im Süden sitzt, der uns oben connectet. Sehr schön. Entschuldigung, Achim, wir wollten dazwischen.
Hey, alles cool. Wahrscheinlich war es so, dass du schon in irgendeinem Restaurant in Oldenburg warst oder irgendwo in einer Wohnung auf einer Studentenparty oder so, wo der Stefan die Fliesen gemacht hat.
Ja, wahrscheinlich. Darauf habe ich schon auf jeden Fall meine Partys gefeiert. Garantiert.
Ich habe noch einen Punkt vergessen und der Stefan, der macht zusammen mit QM1, mit Udo Herrmann, auch Seminare, Bartblader-Seminare und er hat mir mal erzählt, dass er sein Seniorenwissen weitergibt, dabei ist er noch gar nicht so seniorig.
Naja.
Ich denke sogar eher in seinem, ich hatte es ja gerade schon gesagt, in deinem Herz schlägt da so dieses Fliesenleger, Spaß und Gehen und so weiter und ich denke, die Sachen, wie du sie benutzt, wie du sie anpackst und was du so im Alltag, was ich von dir im Alltag wahrnehme, sprechen wir ja gleich noch ein bisschen drüber. Das ist auf jeden Fall, selbst wenn du jetzt sagst seniorig, bist du doch im Herzen jung geblieben und nutzt auch alle Techniken, die dir zur Verfügung stellen, sehr, sehr gut aus. Und das Thema, ich hatte es ja gerade schon erwähnt, das Thema, das wir haben, ist im Großen und Ganzen die Ausbildung und was in der Ausbildung denn in Deutschland, gerade im Handwerk, sagen wir es mal, nennen wir es bei Namen, so ein bisschen schief läuft, zumindest aus meiner Perspektive. Vielleicht laufen ein paar Sachen auch gut. Da dürft ihr beide euch vermehrt drüber unterhalten, weil ich aus der Digitalwelt sehe die Ausbildung. Ich habe da keine Einblicke, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ich weiß nur, dass einige Azubis halt mit den Berichtsheften ein bisschen Themen haben, ja. Aber ansonsten habe ich da nicht die Mega-Einblicke. Genau. Deswegen würde ich jetzt einfach euch mal direkt das Wort geben und sagen, Stefan, sag du doch mal einfach, was ist für dich eines der Kernelemente, warum im Handwerk die Ausbildung so wichtig ist?
Warum die so wichtig ist? Das ist, weil wir Handwerker brauchen, die in Zukunft die Aufgaben erledigen, die anstehen. Und die sind nicht mehr die Aufgaben, die in den 80er Jahren in waren, sondern das, was wir jetzt an den Baustellen brauchen bei uns im Fliesenlegerhandwerk, sind das große Fliesen, die bearbeitet werden müssen. Es müssen exakte Schnitte angefertigt werden und nicht mehr dieses Klein-Klein. Und viele Ausbildungszentren, Berufsschulen und auch Betriebe nehmen sich diese Ausbildungsaufgabe, ich sag's mal vorsichtig, nicht so richtig an. Also in den Schulen wird schon so ein bisschen Qualitätsausbildung gemacht. Die gehen diesen Rahmenplan komplett runter und arbeiten den Punkt für Punkt ab. Und in den Betrieben wird es oft so gemacht, dass der Azubi einfach nur so mitgenommen wird. Und das ist eigentlich ein bisschen schade. Der müsste eigentlich mit dem besten Mann aus der Firma mit und die spannendsten Aufgaben erleben. Und
Du meinst, der wird so ein bisschen als Bauhelfer missbraucht.
Ja, ich wollte gerade sagen, böse gesagt, in Anführungsstrichen die billige Arbeitskraft, ne? So der Hiwi, den ich mitnehmen kann.
Ist dann, ja, nicht, ne, immer dabei, ne? Aber wenn du dann Berichtshefte liest und die gibt es tatsächlich immer noch heute, wo dann eine Woche lang nur Halle Fegen drin steht, dann ist das schon so ein Hilferuf an die anderen Beteiligten in der Ausbildung. Das muss man einfach so sagen. Und das geht auch nicht, ne? Sowas geht nicht.
Ich finde das ja faszinierend. Also ich habe da tatsächlich in Vorbereitung auf unserem Gespräch ja auch mal so ein bisschen Feedback, also Revue passieren lassen, wie es bei mir war. Ich meine, ich habe vor 20 Jahren Stahlbeton oder Beton- und Stahlbetonbauer gelernt und auch tatsächlich überlegt, wie war meine Ausbildung? Und was mich ja mal brennend interessiert, wie verändert die sich jetzt so in 20 Jahren? Wie ist denn jetzt die Wahrnehmung? Ich meine, du bildest selber aus, ne? Das ist tatsächlich so auf deiner Internetseite auch nicht gerade schlechte Azubis, ne? So Landesgruppensieger und so weiter sind da ein paar. Also von daher scheint die Ausbildung bei dir ja gut zu funktionieren. Also ich habe für mich immer damals mitgenommen, tatsächlich musste immer freitags die Frühstücksbude auffegen. Wenn ich mal auf die Pläne gucken wollte, dann habe ich einen auf die Finger gekriegt, also bloß nicht zu viel wissen, sondern das, was der Polier sagt, das wird getan und sonst auch nicht. Ja, und lernen durch Zugucken und nicht irgendwie so Verantwortung übernehmen. Das war so für mich vor 20 Jahren so ein Thema. Was ich aber ganz spannend fand, damals in der Schule, in der Berufsschule, fing man so an, weg von diesen Fragelisten in der Ausbildung, also in der Prüfung, so mehr hin zu Projektarbeit. Wie hat sich das verändert? Was kannst du mir da was mal zu erzählen?
Das ist in den Berufsschulen tatsächlich. Also erstmal muss ich sagen, ich hatte keinen Landessieger unter meinen Betrieben. Den habe ich als Obermeister jetzt gekürt, okay, und durfte den küren, weil der bei uns aus Erinnerung kam. Aber mehr mit dem Betrieb, okay, hatten wir lange keinen dabei. Aber er macht auch nichts. Vielleicht demnächst mal wieder. Also die Ausbildung findet heute nicht mehr nach Themen statt, dass man irgendwie Fachmathe hat und Fachtechnologie, sondern es gibt Lernfelder und in diesen Lernfeldern wird unterrichtet das Verfließen eines Badezimmers, das Verfließen eines Schwimmbades, die Gestaltung eines Eingangsbereiches und dann werden die verschiedenen Anforderungen an diesem Lernfeld durchgearbeitet und da drin wird dann gerechnet, da drin wird die Technik gemacht und so weiter. Das ist schon, ist schon ein bisschen komplexer, dass man nicht mehr...
Also das hat sich schon verändert, ja.
Ja, sehr.
Also ich kenne es halt, wie du schon sagtest, Mathe, ne? Rechnen Sie Volumenkörper aus.
Dann haben wir Baustoffkunde, dann haben wir Fachtechnologie und dann,
ja, genau. Danke.
Sport gab es dann auch nochmal eine Stunde in der Woche oder so. Ja, ja. Nein, das hat sich schon ein bisschen geändert. Es ist da schon recht, recht modern geworden.
Okay. Und du sagst, in der praktischen Ausbildung, Joachim, dann, also dass es da schwieriger wird, dass die halt eher als billige Arbeitskraft genommen wird? Oder wie nimmst du das wahr?
Das also kann man so auch nicht über den Daumen scheren. Das wird natürlich wird gut ausgebildet, es wird super ausgebildet. Aber es ist natürlich auch eine bunte Gemengelage, die sich da an Azubi-Material, ist jetzt auch so ein bisschen abwertendes Wort, aber es sind halt viele junge Menschen, die dort reinkommen in den Beruf, die teilweise von hier aus Deutschland sind, teilweise unsere Sprache gar nicht sprechen, aus Ländern kommen, wo jetzt Krieg ist. Und die sich dann da langsam reinfuchsen müssen. Und für die Betriebe ist das natürlich auch eine große Aufgabe, die irgendwie in den Alltag einzubringen. Vor allen Dingen, weil im Alltag ja für die Betriebe echt der Druck immer recht hoch ist. Und dann noch sich die Zeit zu nehmen, was ja die Aufgabe der Ausbildung ist, jedem jungen Menschen zu zeigen, wie es denn nun funktioniert, wie man einen Fußboden anlegt, wie man eine Wand anlegt, wie man verschiedene Prozesse oder Projekte von Anfang an denkt. Und meistens sind dann die Gesellen mit dem Kopf nach unten, wurschteln ihren Kram fertig und der Azubi kann sich das jetzt durchs Anschauen selber beibringen quasi. Und erst nach der eigentlichen Ausbildung kommt er an die richtigen Projekte ran. Das ist natürlich ein bisschen pauschal gesprochen jetzt. Ich gebe mit Sicherheit auch hervorragende Ausbildungsbetriebe, sehr viele sogar. Aber es ist eben eine bunte Lage da draußen. Und die Ausbildung ist nicht, ich glaube, nicht überall gut. Und um nochmal und dann auf die Ausbildungszentren zu kommen, da sind einige, die trainieren immer noch das Mörtelbett aus den 50er und 60er oder 80er Jahren, was es heute auch gar nicht mehr gibt. Ne? Das gibt es faktisch nicht mehr, weil wir heute eine andere Abdichtungsnorm haben, weil wir andere Fliesenformate haben und weil es eben auch viel, viel schneller und rationeller geht, Fliesen zu verkleben. Und Kleben ist halt die neue Technik, wie man Fliesen verlegt. Ne? Es ist ja auch kein Bauzeichner mehr, der sich an die Zeichentafel stellt und dann mit so einem riesen Schwenkarm da irgendwie eine große Skizze erstellt, sondern das wird am CAD erstellt. Und das ist der neue Beruf. Und unser Beruf hast eben auch neu jetzt.
Der fällt mir nämlich so ein, habe ich, glaube ich, irgendwelchen Videos, TikTok und Co., also Fliesen legen, dass du im Prinzip diese, ist dann immer wie früher, diese Fliesenkreuze hast, dass du so Tools hast, wo du die Fliese direkt auf Höhe bringen kannst, ne, wenn du eben diese Nivellierschrauben quasi andrehen kannst. Das kenne ich von früher alles ja gar nicht, ne? Früher hat man das doch wirklich noch alles von Hand so gelegt in deinen Dickbrettmörtel, ja, sag ich mal.
Das
Also das hat sich doch auch schon. Und du sagst halt tatsächlich in den Ausbildungs- oder in Zentren ist das tatsächlich noch so, da macht man noch das Klassische, wie ich, also tatsächlich als Betonbauer noch eine Holzschalung stellen musst, du wirklich von Hand alles zusammendengeln musst und eigentlich ja Stahlschalungen eher so der Standard sind, ne? Und nicht normale Standard-Holzsäule.
Ja. Das gibt es tatsächlich noch. Also es gibt
also krass,
ein Ausbildungszentrum, ich sage jetzt keinen Ort, aber die haben seit 45 Jahren das gleiche Prüfungsstück in der Gesellenprüfung und das ist... Das habe ich zu meiner Gesellenprüfung auch schon gemacht und das ist natürlich traurig. Ne? Das ist,
und dann kannst du aber gut üben für. Also dann kannst du immer sagen, pass auf, das musst du immer machen. So, dann schaffst du es auch.
Ja, man muss sich das mal überlegen, wenn das in anderen Berufen wäre, die würden alle mit eins bestehen. Ne? Das ist, wenn man den 2 Jahre vorher sagen würde, wie die Prüfung aussieht, da würde keiner durchfallen. Aber das geht natürlich nicht. Ne? Es muss natürlich irgendwie schon ein bisschen eine Modernität da reinkommen. Und zu diesen Nivelliersystemen kann man auch nochmal sagen, das hat den Fliesenmarkt... ein bisschen gespalten, weil es gibt eine Klientel, die sagt, das ist ohne dem geht's gar nicht mehr. Und die anderen sagen, wer das damit macht, ist kein echter Fliesenleger. Ne? Das ist so wie damals die Fugenkreuze, die waren was für den.
Genau, darauf wollte ich nämlich hinaus.
Prophezeie jetzt mal, dass man in 5 bis 10 Jahren, wenn dann Fliesenleger zu einem Kunden auf die Baustelle kommt und der Fliesenleger möchte ohne Verlegesystem die Fliesen verlegen, dann wird der Kunde sagen, das kann doch gar nichts werden, wenn du dieses qualitätsfördernde Mittel gar nicht verwendest. Also da wird ein Riesenumbruch stattfinden und irgendwann wird das Fliesenlegen ohne diesen Dinger gar nicht mehr denkbar sein. Ich glaube, jetzt habe ich mir gerade viel Unmut der Fliesenleger zugezogen, aber das ist mir jetzt gerade mal egal.
wir können den Finger schon mal an die wunde Stelle legen. An der Stelle einmal der Punkt, ihr seid ja schon eingestiegen in der Ausbildung selbst. Stefan hat es ja vorher kurz gesagt, das Klientel derer, die die Ausbildung machen. Aber wie seht ihr die, weil ich weiß es halt von vielen, dass die sich gar nicht mehr bewerben. Also das Thema ist die Attraktivität überhaupt, in einen Handwerksberuf zu gehen? Und wenn ja, welchen? Und wie ist es bei den Schulen? Also ich weiß, es ist hier in Baden-Württemberg, gibt es eigentlich keine Hauptschule mehr im klassischen Sinne. Das sind jetzt alles Gemeinschaftsschulen oder Werkrealschulen. Und die jungen Menschen werden im Prinzip in diesen Schulen, ich weiß es jetzt ganz speziell, weil ich hatte vor 2, 3 Wochen die Abendveranstaltung für die weiterführende Schule besucht und wurden halt alle Schularten vorgestellt und da hat halt gerade die Schulleiterin von der Gemeinschaftsschule halt das so hervorgehoben, ja, dass man halt so praktisch am Beruf lernt und so weiter, aber die jungen Menschen dann halt danach doch nur ein ganz kleiner Bruchteil den Hauptschulabschluss macht, ja. Und dann eher auf die klassische Ausbildung im Kaufmännischen geht oder hin. Und das wäre, also ich will jetzt im Prinzip, lange Rede, kurzer Sinn, 2 Aspekte noch. Also von der Ausbildung gibt es ja einen Punkt davor. Also wie kriegen wir eigentlich Schüler dahin? Was machen Unternehmen? Was machen Chefs in Unternehmen, dass sie in den Schulen präsent sind, um den Beruf vorzustellen? Da gibt es auch super Beispiele. Und dann aber auch nachher, wo geht es mit der Karriere weiter? Wenn ich dann die Ausbildung habe, wenn ich dann Geselle habe, kann ich dann den Meister machen? Die zwei Sachen würde ich auch noch gerne in das Gespräch mit aufbringen. Fangen wir doch einfach mal chronologisch mit den Jüngsten und Jüngeren an, die im Sandkasten sitzen, die im Kindergarten sind, die in der Grundschule sitzen, die wenn du an der Baustelle vorbeiläufst, ja, oder wenn der irgendwas...
Die finden das geil, genau.
Alle. Und dann trainieren wir
definitiv
in der Grundschule ab und sagen, hier, du rechnest jetzt bitte mit Stift und Lineal, ja, und dann ist so ein bisschen wie das, was ihr gerade erzählt habt mit diesen Lernfeldern, dann wird das alles so abstrahiert und nicht mehr konkret gemacht. Und irgendwann haben wir nur noch Gedankenmenschen, ja. Und das würde ich einfach mal gern mit euch besprechen. So, was glaubt ihr, was könnte man in den Schulen heute besser machen, damit die jungen Menschen auch dieses ganze Handwerksthema sehen? Oder vielleicht habt ihr ja auch Beispiele oder Geschichten aus eurem Alltag, dass Unternehmer oder Chefs einfach in die Schulen gehen und das Thema auch praktisch vorstellen.
Das hast du jetzt, die Frage war so groß, zu überlegen, das ist wirklich wahr, dass wir in der Sandkiste,
Also wie kriegst du es hin, dass du Auszubildende findest? Von der Sandkiste?
Genau, in der Sandkiste haben wir alle mit dem Bagger und mit dem Sandlaster gespielt und fanden Baustelle total cool und auch beim Vorbeilaufen und so und dann irgendwann ist das tatsächlich weniger geworden. Die ganzen Zwischenschritte kann und will ich jetzt gar nicht bewerten, aber ich glaube, wir müssen einfach, auch wenn wir jetzt sehen, als Innung, als Obermeister, was wir da so machen, müssen versuchen, irgendwie die jungen Leute, ich will nicht sagen, für unseren Beruf zu begeistern, aber für, zumindest auf unseren Beruf aufmerksam machen. Und es gibt so viele verschiedene bunte Betriebe da draußen. Einige haben Onboarding und sind freundlich zu ihren Mitarbeitern, bei anderen wird gar nichts gemacht. Und es gibt alles da draußen. Und wir als Innung können einfach nur, das heißt einfach nur, aber unseren Beruf draußen präsent machen. Wir versuchen aus allen Rohren zu schießen, alles zu machen, was irgendwie geht. Wir gehen auf Jobmessen, wir zeigen den Beruf auf Insta, wir machen verschiedene Aktivitäten auch an Schulen und an Handwerkstagen und so weiter. Und den Rest müssen die Betriebe machen. Also jeder Einzelne muss sich quasi darum kümmern, dass er Auszubildende für sich generiert und begeistert. Und und das mit den Oberschulen und mit den Gymnasien, ja, ich glaube, Handwerk hat auch so eine gewisse Anziehungskraft, glaube ich, auf den zweiten Blick, dass einige Menschen, junge Menschen merken, okay, ich würde gerne Büro machen, aber Mathe ist 4 und Deutsch ist 4 und irgendwie Büro geht dann doch nicht. Und dann denkt man, oh, was geht denn mit Mathe und Deutsch 4? Und das war bei uns ja genauso. Wir waren ja früher auch keine Raketen in der Schule, das kann man ja ruhig offen zugeben. Und dann kommt man ins Handwerk und dann entdeckt man das für sich und dann macht es ja auch Spaß. Das ist ja ein Riesenfeld, wo man sich austoben kann und wo man täglich etwas produziert, was bleibt, was man zeigen kann. Das ist ja, vielleicht müssen die Schulen auch wieder den Werkunterricht machen, wenn sie dafür Zeit finden, ne? Dass man irgendwie so ein Vogelhaus zusammenkloppt und dann damit nach Hause geht und das stolz zeigt. Und ich glaube, fürs Vogelhaus gibt es mehr Lob als für eine 2 in der Mathearbeit oder sowas. Das ist, ich glaube, das ist ein schönes Bild, dass man einfach schöne Dinge dort zeigen kann, die bleiben.
Ich glaube auch, Handwerk hat einfach gar nicht mehr so, das ist zumindest das, was, also ich bin ja in einer Handwerkerfamilie groß geworden. Für mich war es halt eigentlich immer klar, dass ich in diesem Bereich bleibe, weil halt mein Vater mir als Zimmermeister das halt quasi vorgelebt hat. Und ich halt schon kleiner Pimpf ja schon tatsächlich nach den Baggern im Sandkasten ja mit Holz alles zusammendengeln konnte. Also ich habe diese Vogelhäuser gebaut. Aber was ich zum Beispiel auch ganz spannend finde, meine Frau ist ja Berufsschullehrerin für die kaufmännischen Bereiche und hat auch noch natürlich noch so ein Fachgymnasium mit dabei. Und sie sagt mir auch ganz viel, da sind ganz viele dabei, die so dann versuchen, das Abitur zu machen, wo sie sagt, die gehören da gar nicht mehr hin. Also diese Trichter, den es früher gab, wenig Gymnasium und dann so nach unten hin halt bis zur Hauptschule, der dreht sich gerade so oder hat sich ja ganz massiv gedreht. Ich habe ja fast alle, die irgendwie versuchen oder meinen, es ist besser, Abitur zu haben, als jetzt irgendwie und dann studieren zu gehen, als jetzt irgendwie zum Handwerk zu gehen. Also ist das vielleicht irgendwo so das Thema Image-Problem, wo sollen wir alle sagen, ja so Handwerk, nee, das ist halt eben, das hat keine Zukunft oder so. Wobei ich es persönlich ja sehr erfüllend finde, wenn du halt wirklich was gebaut hast. Also, das hatte ich schon mal mit Achim auch so dieses Thema, ja, kannst du am Ende des Tages sagen, Mensch, ich habe was geschafft. Also ich kann das für mich nicht immer sagen. Wahrscheinlich du kannst immer sagen, so, das war mein Tageswerk, ne, coole Sachen, geil hingemacht und das ist geil geworden, ne, kannst stolz auf dich sein. Und das hast du ja in diesen, ich sag mal, Kopfjobs hast du es ja eigentlich gar nicht. Und deswegen macht es eigentlich ja, wie du schon sagst, auf den zweiten Blick das Handwerk ja eigentlich sexy. Aber wie kriegt man es hin, das auf den ersten Blick zu bekommen? Das finde ich gar nicht so simpel. Also wie du schon sagst, Schulen irgendwie mehr zu motivieren, auch in diese Richtung, auch die Leute, die Schüler auch zu motivieren, zu sagen, so, du musst nicht das Gymnasium oder den zweiten, also du hast ja die Möglichkeit über einen zweiten Bildungsweg, habe ich auch gemacht, das geht ja auch. Also diese Möglichkeiten müsste man denen auch mehr zeigen, denke ich mal.
Ja, oder ich denke gerade so darüber nach, wo du es erzählst, mit diesen 5 Berührungspunkten, bevor du ein Produkt kaufst. Und vielleicht muss man das auch mal so bewerten, dass du, bevor du dich für einen Beruf entscheidest, brauchst du 5 Berührungspunkte mit deinem Beruf, damit du sagst, ach guck mal, das könnte es ja sein. Es ist... wie gesagt, wir gehen auf
Pflichtpraktikum im Handwerk.
Also Praktikanten nehmen wir immer gerne.
Soziales freiwilliges Jahr auf einer
Baustelle. Freiwilliges Jahr im Handwerk, ja, das wäre auch nochmal eine Maßnahme. Also freiwilliges Jahr ist bestimmt eine spannende Sache, die man global nochmal denken würde. Aber ich glaube, da kommen wir jetzt zu weit. Oder die man deutschlandweit denken würde.
Work and travel. aber lass mal ganz kurz. Das Thema ist, ich glaube, im Handwerk, wenn du diese Selbstständigkeit einfach mal als Karriereziel siehst, ja, also es gibt ja die gehen ins Handwerk und sind dann ihr Leben lang Geselle. Ist ja okay, ja. Es gibt ja unheimlich viele diese Art Arbeiten, die da sind, getan werden müssen, wo man sagt, okay, die hat's. Aber es gibt ja auch die zum Beispiel ein guter Freund von mir hatte halt seine Ausbildung zum Kfz-Mechaniker gemacht, dann da jahrelang gearbeitet und dann irgendwann seinen Meister gemacht und dann eine Werkstatt übernommen. Und er ist so alt wie ich, ja, mit dem saß ich im Sandkasten, ja. Und der hat ja eine kleine Geschichte, der hat damals, also wir hatten so einen Schlitten, so einen Metallschlitten, der ist in Einzelteile zerfallen und dann ist der mit dem zu seinem Vater und da haben die da Stoßdämpfer dran geschweißt, dann war das der ganze Schlitten vom ganzen Schlitten. Ja.
Voll gepimpt das Teil, ey.
Der hat jetzt nicht die Baggersaar gemacht, sondern der hat halt solche Dinge gemacht, ja, der ist aber viel Motorrad und so weiter, nimmt seine Kinder fahren, ja, alle Motocross. Ist halt der Verbrenner-Typ, ja. Aber er hat jetzt seine eigene Werkstatt und die läuft auch sehr gut. Und dieses selbstständige Arbeiten, dieses ich habe keinen Chef, ich kann mich unternehmerisch entfalten, ich kann selber entscheiden, wo ich hingehe, als Karriereziel könnte ja auch ein Touchpoint sein. Also ich hab mir schon ein paar Mal überlegt, was mache ich denn, wenn meine Kinder kommen und sagen, wo ich möchte ins Handwerk gehen. Ja? Ja,
dann, was sagst du denn dann?
Mein aktueller,
ja, genau, spannende Frage. Ja, genau, das geben wir jetzt mal weiter.
Meine aktuelle Einschätzung dieser Sachlage ist die, dass ich sagen würde, mach das sehr gern, weil dort wenn du im Handwerk das machst, du verbaust überhaupt nichts. Du machst diese Ausbildung. Du kannst später, wenn du möchtest, ein eigenes Unternehmen gründen und wenn du dann Lust entwickelst, auch die unternehmerischen Brille, das ist ja das, was Stefan ja auch bei dem VNB, ich habe es ja eingangs gesagt, dieses andere beraten, ja, also sowohl die Kunden beraten, als auch andere Handwerker beraten oder diesen unternehmerischen Blick drauflegen. Und ich kenne es aus meiner Kundschaft, unheimlich viele Chefs meiner Kundschaft, die arbeiten gar nicht mehr im Handwerk. Die sind auf den Baustellen nur noch zum Gucken, aber alles
machen,
am Schluss den Kunden quasi den Wasserhahn anzumachen und sagen, hier, guck mal, da läuft warmes Wasser raus. Aber die ganze Arbeit, die machen ja seine Mitarbeiter.
Aber auch nicht jeder Handwerker will irgendwie selbstständig werden. Und ich glaube, einige sind ganz zufrieden damit, wenn die irgendwie um 4 den Hammer fallen lassen. Und es gibt es auch, und den Einfluss des Elternhauses darf man auch nicht unterschätzen. Also es gibt nämlich auch selbstständige Handwerker, die Kinder haben, wo die Eltern jeden Abend am Abendbrotstisch sitzen und jammern, dass die Kunden Mist sind, dass die schlecht zahlen und dass die Arbeit so mies ist und dass so viel zu tun ist. Und dann abends immer noch um 10 im Büro sitzen. Und dann sitzen die Kinder daneben und denken, ja, ich glaube, Handwerker werde ich nicht. Ich gehe lieber studieren. Das ist ja alles scheiße hier zu Hause. Also das ist den Einfluss des Elternhauses, darf man nicht unterschätzen. Mhm. Also das gibt es in alle Richtungen. Und wir müssen einfach nur gucken, dass wir präsent sind, dass wir uns zeigen. Ich sag mal, auf unseren Jobmessen haben wir so einen Tisch. Da haben wir ganz viele bunte Mosaiksteinchen und eine kleine Tafel, die wird dann mit Fliesenkleber voll gemacht und dann kannst du ein buntes Mosaik machen. Einige machen HSV, einige machen Werder Bremen, das W oder was gerade an Farben da ist und was, je nach Gusto und so weiter. Und im Gegensatz zu vielen anderen Ständen haben wir auf diesen Jobmessen einfach diesen Stand, der ist zum Anfassen. Da sind welche mit dem Monitor, da sind welche mit irgendwelchen Videos, das ist alles Quatsch. Bei uns können die anfassen und innerhalb von 10 Sekunden ist diese Aufgabe verstanden. Und entweder schnappt man sie sich dann und macht ein Gespräch mit denen und kann vielleicht nochmal über den Beruf sprechen und sagen, okay, wie sieht's denn aus, Fliesenleger? Oder man lässt die ganz in Ruhe und lässt einfach nur diesen Eindruck und vielleicht irgendwann in ein paar Jahren werden die sich erinnern und sagen, ich war da mal auf dieser Jobmesse und habe was mit Fliesen gemacht. Das hat mir damals Spaß gemacht, da war ich 20 Minuten beschäftigt. Und einfach nur diesen kleinen Keim zu setzen, irgendwann, das viel mehr kann man gar nicht verlangen. Ich glaube nicht, dass es dieses Große gibt, mit dem wir alle einfangen. Also ich wäre gerne bereit, darüber zu reden und würde mir auch gerne, wenn jetzt wir jetzt hören, die Ideen haben, wie man junge Leute einfangen kann fürs Handwerk. Ich bin gern bereit, mit allen darüber zu reden und da irgendwie was auf die Beine zu stellen, weil es ist eine Riesenaufgabe, die wir da vor uns haben. Und ich nehme die auch gerne mit an und beteilige mich da gerne.
Und ja, du hast ja auch, hast, ist ja, du hast ja unter den Gewerken auch einen Wettbewerb, ja, also dann hast du da, du hast gerade so einen Jobbörse erwähnt, ja, dann gibt es die Fliesenleger, dann gibt es noch die Dachdecker, dann gibt es noch die Anlagenmechaniker, dann gibt es noch die Elektriker und alle fischen ja quasi in dem gleichen
Und alle Teich haben das gleiche Problem, ne, auch die ITler und die Lehrer, die suchen ja alle Nachwuchs und so, es ist ja nicht nur, dass wir im Handwerk das so sagen, wir jammern uns nur gegenseitig die Taschen voll und sagen, dass das alles Mist ist, aber das ist ja deutschlandweit aktuell in nahezu allen Branchen so. Außer Politiker, dass wir vielleicht keiner werden oder sowas, das weiß ich auch nicht, aber.
Ja, öffentlicher Dienst. 40% der Absolventen an Unis wollen in den öffentlichen Dienst. Krass. Um mal eine zweite Behauptung in den Raum zu stellen, neben der Millionärs.
Da können wir ja sagen, die werden auch alle weg digitalisiert. Leute, das ist ja keine Zukunft. Ne? Also Kernphysiker kann man übrigens auch noch werden, weil wir sind ja jetzt gerade dabei, auszusteigen. Also es scheint auch noch ein ganz interessantes Berufsfeld zu sein. Aber okay.
Also, aber mal ganz kurz, okay. Also wir haben das Thema Attraktivität in der Schule und ich bin halt ein großer Fan davon, dass du die Reise halt den Kindern zu Ende vordenkst, ja, zu sagen, wo landest du denn später? Was kannst du später machen? Und es gibt ja immer dieses, ja, du baust jetzt dein Bad oder die Fliesen im Bad oder du machst jetzt dein Dach oder was auch immer. Oder du sagst halt, was machst du denn nachher für die Menschen? Also ich meine, die eine Kampagne, die da ja läuft, ja, wir sind die Macher der Energiewende, solche Kampagnen, ja. Dieses den größeren Sinn hinter diese Sache setzen und sagen, ja, ich bin nicht der Fliesenleger, sondern ich mache anderen Menschen die Bäder schön.
Ja.
Also größer zu denken.
Das ist immer mein Beispiel, dass das die Familie, die junge Familie, die jahrelang auf ihr Eigenheim gespart hat und denen machst du das dann schön. Ne? Oder die ältere Frau, die ihren Mann verloren hat, die jetzt nicht mehr so gut auf den Beinen ist und der machst du die Dusche flach, dass sie auch alleine wieder duschen kann. Oder einfach nur, dass der Hund sich im Sommer auf den kühlen Fliesen ausruht. Und das machen wir halt als Fliesenleger. Das sind schöne Welten, das sind schöne Bilder.
Ja, und du kannst auch kreativ werden, du kannst deine Kunden beraten, du kannst also auch dieses Kundengespräch, ein guter Handwerker ist auch immer ein guter Service-Mitarbeiter in Anführungszeichen, weil er eben nah am Kunden ist und wenn er dem Kunden zuhört, den Kunden halt auch kleine Lösungen oder größere Lösungen im Alltag noch anbieten kann, die halt anders sind wie das, was man von der Stange irgendwo her kennt.
Ja, definitiv. Also wenn du da für den Kunden da bist und dem das schmackhaft machst, erklärst, was du da machst, warum du es machst und dem noch sagst, pass mal auf, die Ecke machen wir jetzt so, dann wird es nachher schöner oder fällt jetzt kein Beispiel ein, aber da gibt es ja am Ende kann man als Handwerker immer mitgestalten vor Ort. Ne, weil man letztendlich das letzte Glied in der Kette ist, die das dann umsetzen kann. Ja. Und das ist schon schön, ne, wenn man dann was mitgibt und einen Teil von sich da einbringt und sagt, nehmen Sie nicht die dunklen Fugen, nehmen Sie mal die hellen oder lassen Sie mal hier noch eine Reihe Fliesen dazu machen oder was auch immer und dann seinen Stempel dort aufgedrückt hat. Das ist schon schön.
Also schon verkappter Designer und Architekt
quasi immer mit dabei.
Ja, wie alle Rollen.
Glöckler in Keramik.
Glöckler eigentlich, sehr gut.
Ihr Lieben, ich will euch noch kurz mitnehmen auf die Frage nach dem Meister.
Ja.
Also, wir haben ja hier im Handwerk den Meister, der ja auch dann nochmal befähigt, später könnte man ja nochmal studieren, der aber auch natürlich irgendwie ein Qualitätsmerkmal aussenden soll, der sagt, beauftrage doch einen Meisterdienst. Und Stefan ist ja auch bekannt als derjenige, der mit 3 Facebook-Videos den Kaffee beim Wirtschaftsminister und ihm dann was überreicht hat. Stefan, erzähl doch mal, ist zwar jetzt schon 2-3 Jahre her, aber ich glaube, der Kern der Geschichte ist heute noch genauso wahr wie damals. Erzähl doch mal nochmal ganz kurz, wie war das damals mit dieser Aktion, bringt uns den Meister zurück?
Wo soll ich da anfangen? Erstmal ist es noch eine ganz andere Zeit. Ne? Da haben wirklich 3 Videos gereicht, die man irgendwie alle 3 Monate abgesetzt hat und dann hat es gereicht bis zum Altmaier auf eine Tasse Kaffee. Mhm. Also ich kam aus einer Sitzung und wir wurden als Fliesenleger von unseren Bundes- oder Landesverbänden, ist auch egal, kam aus den hinteren Reihen immer, was ist denn jetzt mit dem Meister und wir müssen noch mal was tun, der Meister muss zurück. Und vorne wurde dann gesagt auf dem Podium, ja, die machen da was und da passiert schon was und irgendwas passiert da schon und die sind da dran und so. Und ich habe in der Mitte irgendwie gesessen und habe gedacht, da macht keiner was, ne? Und wenn irgendwie, da passiert eh nichts. Und dann ist mir dieser Satz durch den Kopf gegangen, die Politik hat da ganz schön was kaputt gemacht. Und dann auf dem Nachhauseweg im Auto habe ich gesessen und habe vor mich hingegrummelt und habe gedacht, so, wer was kaputt gemacht hat, der muss auch wieder heil machen. Das hat mein Vater dafür auch gesagt, wenn es kaputt gemacht hat, muss wieder heil machen. Und so war der erste Satz aus diesem Video. Und das abzukürzen, ja, dann haben wir das Video irgendwann gemacht. Erst sollte das ein offener Brief werden, weil ich mich auch nicht getraut habe, ein Video zu machen. Und so. Dann, aber ein Video hatte mehr Reichweite. Und so kam es von einem zum anderen und haben wir das Video gemacht und das ging dann viral. Und ich bin ganz ehrlich, habe am Anfang selber nie gedacht, dass ich damit Erfolg haben könnte. Die Aussicht, dass wir den Meister wieder zurückbekommen, war sehr schlecht. Die rechtliche Lage in Deutschland für die Wiedereinführung der Meisterpflicht war einfach erdrückend schlecht. Also wenn man das mal guckt, wenn man sich überlegt, meist als Qualitätsmerkmal. Und ist es denn so, war dann die Frage vom Bundeswirtschaftsministerium, wenn wir den Meisterpflicht wieder einführen, sind dann alle Qualitätsprobleme auf den Baustellen damit erledigt? Nee, sind es natürlich nicht, ne? Genau. Also, oder gibt es vielleicht auch andere qualitätskontrollierende Maßnahmen, die wir einführen können? So. Und so ging es dann und ich habe gedacht, das klappt nie und das klappt nie. Und trotzdem habe ich weitergemacht. Wer A sagt, muss auch B sagen. Und es war gerade Wahlkampf, es kamen Politiker, ich habe mir jeden Einzelnen geschnappt, habe ihm ein Statement erzählt und habe einen Zettel in die Kamera gehalten und gesagt, so, wir wollen den Meister zurück, willst du das auch? Ja, will ich auch. Und so waren Landespolitiker, Bundespolitiker, vom Christian Lindner bis zum Stefan Weil, unser Ministerpräsident, und Joey Kelly und alle haben gesagt, ja, Meisterpflicht finden wir gut und so. Naja, und dann irgendwann haben wir uns selber beim Altmaier eingeladen und wollten ihm dann das Lot überreichen, weil er ja stellvertretend dafür mit seinem Ministerium, dass unser Handwerk wieder ins Lot gebracht hat. Ja, und das hat dann auch geklappt. Wie das geklappt hat, ist nochmal eine längere Geschichte. Das ist auch ganz lustig, aber das erzähle ich jetzt nicht.
Ja, das muss auch nicht.
Also, ich springt wahrscheinlich den Namen. Nee, kann das kurz erzählen. Riefen die an aber, und sagen.
Doch, lass mich. Genau.
Und dann riefen die an und sagten, ja, Herr Burken, und dann irgendwie, das war jetzt so die Zeit, und 18. Dezember könnten wir nach Berlin kommen und das Lot überreichen. Und dann habe ich kurz überlegt, ich sage, nee, das ist kurz vor Weihnachten, wir haben Jahresendrallye, das wird hier gar nichts. Ne? Und dann, ja, okay. Und dann riefen die im Januar nochmal an und wollten dann einen Termin für den Februar bitten. Und dann sage ich, das im Februar ist das auch gerade schlecht. Da war irgendwie Skiurlaub oder ich weiß ja irgendwas. Und dann sagte sie nur so, also Herr Burken, Sie wissen schon, Sie sind jetzt der Erste, der zweimal einen Termin mit dem Minister absagt auf so einen Vorschlag hin. Und das wäre eigentlich total unüblich. Und ob ich mir das schon mal Gedanken gemacht hätte. Und dann, und das hatte ich bis zu dem Zeitpunkt ehrlich wirklich nicht. Und dann habe ich gedacht, ach scheiße, okay, wir kommen, wir sind da. Und dann sind wir nach Berlin gefahren, haben das Lot überreicht. Und 3 Wochen später war Corona, dann war die Welt nicht mehr die gleiche. Also danach hätten wir es nicht mehr geschafft. Also dann hätte ich das nicht mehr behaupten können. Also Das ist hat ganz, ganz viel zusammengespielt, auch für uns im Handwerk. Also ich glaube, wenn dieses Corona-Ding nur 3 Monate eher eingeschlagen wäre, hätten wir den Meister jetzt nicht.
Aber mal mich so als Newbie mal abgeholt. Warum sind die auf die Idee gekommen, überhaupt den Meister abzuschaffen? Also was haben die sich da jetzt genau gezielt darauf versprochen? Finde ich mal ganz spannend. Also
war ich gar nicht so involviert damals.
Dass mehr Firmen da ich AGs gründen?
Ja, genau. Wir hatten also mal mehr Wirtschaftskrise, wir hatten viele, viele Arbeitslose und man wollte einfach den Zugang zu den vermeintlich einfachen Berufen erleichtern und hat dann einfach gesagt, okay, dann öffnen wir den Markt. Wir haben damals diese Ich-AGs, waren glaube ich schon zeitlich davor. So, und dann konnte man sich halt selbstständig machen, auch ohne Gesellenbrief.
Und jeder sein Hausmeisterdienst und am Fliesenlegen erweitert.
Ja, und das Schlimme war ja, dass man irgendwie gedacht hat, okay, dann braucht man eben keinen Meister mehr. Das ist ja auch okay so. Dann ist man vielleicht, was braucht man denn überhaupt noch für die Selbstständigkeit? Und diese Meisternovelle damals war handwerklich so schlecht gemacht, dass man eben gemerkt hat, was braucht man denn? Nee, man braucht gar nichts. Ne? Also man braucht noch nicht mal irgendwie einen Schein für einen Bademeister oder sowas, sondern man braucht einfach gar nichts. Keine Qualifikation für den Beruf. Und das war natürlich ein Schlag ins Gesicht und hat die Ausbildungsquote einbrechen lassen. Deswegen haben wir heute wahrscheinlich auch im Fliesenlegerhandwerk Fachkräftemangel. Also es war so eine riesen Lawine, die das losgetreten hat, die unser Handwerk so ein bisschen in 2 Stücken gerissen hat. Ja.
Aber du setzt mal also als Meister, quasi mit der richtigen Ausbildung, Qualitätsanspruch. Hat sich denn das auch verschlechtert? Also hat man das gemerkt? Hast du viele Reklamationen quasi oder Mängel quasi beheben müssen, die dann solche Leute dann verbockt haben, die dann so, sag ich mal, Hausmeisterdienste anbieten und sagen, okay, cool, dann mache ich jetzt auch noch den Fliesenleger oder hört mich jetzt mal.
Das kann man so an meiner Front gar nicht merken. Doch, es gab mit Sicherheit, die Sachverständigen werden da schon drüber reden. Aber mich persönlich für meinen Betrieb und meine eigene Positionierung, wo man sagt, ich bin für Privatkunden unterwegs, ich mache ein höheres Qualitäts... Da war das irgendwie egal, ne? Da war das egal, wenn jemand kam, der keine Befähigung hatte. Den haben die Kunden sich nicht ausgesucht. Man hatte irgendwie in Oldenburg einen guten Namen. Den gibt es jetzt seit fast 40, 50 Jahren. Ich muss jetzt mal nachrechnen, ist auch egal. Und so ein Name, der ist dann bekannt. Also für mich war das selber nicht so relevant, aber es gab schon. Und der Fliesenleger wurde auch deutschlandweit ja mal als Beispiel dafür hergenommen, dass diese Novelle halt Mist war und dass die für schlechte Qualität gesorgt hat und so weiter, ja.
Ja, okay.
Aber um nochmal, das ist auch nochmal vielleicht ein Statement, was ich loswerden könnte, ist, die Meisterausbildung ist ja, es ist ja da nicht am Ende, ne? Wenn ich überlege, was ich noch in meiner Meisterausbildung gelernt habe und was jetzt so, das ist ja eben, was wir schon hatten bei dem Praktischen und was so ein Meister von morgen braucht, um einen Betrieb zu führen, ne? Digitale Kommunikation, er muss mit den Banken verhandeln können, er muss die Mitarbeiter führen kann, er muss einen Onboarding-Prozess machen. Er hat ja so viele mehr Dinge, die man heute gar nicht auf der Meisterschule lernt. Also müsste man sich vielleicht auch mal jetzt überlegen, die Meisterausbildung auch wieder zu novellieren. Auch ein spannendes Thema.
Die Unternehmerschule, das Fach Unternehmer mit dazu.
Ja, wo der auch hin will. Ne?
Da habe ich auch nicht.
Also es ist ja auch ein Unterschied, ob jemand einen Betrieb gründen will und sage, ich will jetzt Meister, ich will mich selbstständig machen und bin alleine für mich unterwegs. Mhm. Oder ich übernehme eine Firma mit 20 oder 30 Mitarbeitern oder sowas. Ne? Das ist ja ein völlig anderer Alltag.
Ja, da habe ich auch eine kleine Geschichte dazu. Die hat sich abgespielt vor so 1950er Jahre hier in der Nähe von Stuttgart, in Reutlingen. Das war ein Malerbetrieb, der hat gesagt, hey, ich kriege keine Meister, ich habe Aufträge ohne Ende, aber könnte abarbeiten, aber habe das Personal nicht. Ja, und dann, das war ein älterer Malerbetrieb und hat seinem Sohn gesagt, wenn du mir ein paar Meister besorgen kannst, dann könnten wir hier weiterarbeiten und mehr machen. Kannst mir welche schnitzen? Und er hat eine ganz einfache Frage gestellt. Er hat gesagt, wo sind denn die Meister? Mhm. Und dann war die Antwort, die sind auf der Meisterschule in Stuttgart. Und er hat gesagt, okay, dann müssen wir als Betrieb zu der Meisterschule nach Stuttgart und dort präsent sein. Und das ist ähnlich
wie
das,
was Prinzip du... Prinzip wie Auszubildende bei der Schule holen, ne?
Genau. Und das hat er dann auch gemacht. Und hat dann am Ende von, da hat er, ich kürze es mal ein bisschen ab, ja, weil hat am Ende von dem Schuljahr dann tatsächlich ein, zwei Meister für seine Niederlassung damals in Reutlingen dann akquirieren können. Und was er aber auch festgestellt hat, ist, dass die Hälfte oder so, ja, also eine größere Zahl der Meister, die in der Schule sind, gar nicht selbstständig werden wollen. Und das haben wir heute ja auch, ja. Und dann hat er gesagt, auch wenn die nicht selbstständig werden wollen, Meister sind, was wollen die denn dann? Ja, die wollen handwerklich arbeiten, die wollen den Kunden, alles das, was wir vorher besprochen haben. Und dann hat er gesagt, okay, dann gründen wir jetzt eine Niederlassung in Stuttgart und stellen dort einen Meister ein, der darf nur arbeiten, die ganze Lohnbuchhaltung, ganze Rechnungen, das übernehmen wir.
Das Backoffice nehmen wir ihm dann ab?
Genau, das ist inzwischen, glaube ich, Europas größter Maler mit 5000 Mitarbeitern. Der Sohn hat dann das wohl kapiert, die kennt er wahrscheinlich auch. Aber die Story ist eigentlich so geil und das ist das, wo ich jetzt auch, sagen wir mal, gegen Ende von unserem kleinen Podcast noch zwei Sachen. Das eine ist, wenn du losziehst und einfach unternehmerisch denkst und machst. Ja, die einen, wir hatten das, glaube ich, in der Folge, vor ein paar Folgen, diese Situationsnörgler, wenn du einfach nur den Kopf ins Sand steckst und sagst, es ist alles doof. Ja, so ähnlich wie in deiner Versammlung, Stefan, wo da hinten einer vorruft, ey, warum rückt Meister und die vorne, ja, wir machen irgendwas. Und du dann
also sagst, hinten saßen die Nörgler, genau.
Und du dann gesagt hast, du machst was. Und das ist das, was ich finde, was man machen soll. Und wir hatten auch, das ist ein ganz cooles Ding. Also einfach machen, loslegen, machen. Aber was anderes, was ich auch noch im Vorgespräch, und das, da möchte ich dich, Stefan, noch mal kurz drauf ansprechen, weil das war so gesellschaftlich Relevanz. Du hast gesagt, in diesen Schulen, in den Berufsschulen, ist quasi so eine große Integrationsaufgabe, weil da hocken so viele Schüler unterschiedlicher Nationen, die Sprache so schlecht sprechen und die lernen zusammen und gehen ins Handwerk, weil sie erstmal vielleicht nichts anderes können wegen Mathe, wegen Deutsch, wegen blöden privaten Lebenssituationen, dass es da hingespült hat. Aber da sitzen und sagen, Stefan, erzähl du doch mal noch kurz, du hast es mir im Vorfeld so toll erzählt.
Ja, es ist spannend. Es ist ein ganz großes Konglomerat. Also wir haben mal irgendwie unsere Ausbildungszentren, ich glaube, da sind 14 Nationen in einem Ausbildungsraum. Es sind 20 Personen dort drin, die Fliesenleger lernen und das sind insgesamt 14 Nationen. Da sind die Ostfriesen mit dabei, das ist ja eigentlich keine Nation, aber das
ist ja auch schon eine Nation.
Eigene Sprache,
ja. Und die haben da ihren Mörtelkübel nebeneinander stehen und arbeiten nebeneinander und die Länder sind vielleicht daheim im Krieg oder sowas. Und da passiert bei uns auf den Baustellen, da passiert wirklich die Integration und da werden die Leute mitgenommen und da wird auch keiner allein gelassen. Ja, das ist schon schön. Und zur Sprache, die können nicht alle die Sprache schlecht. Also ich hatte mein Syrer, der bei mir gelernt hat, der war 2 Jahre hier in Deutschland. Der sprach fast perfekt Deutschland, der fast perfekt Deutsch. Also er hätte hier mit quatschen können und kann er jetzt wahrscheinlich auch. Und wenn ich so überlege an meinen Mann oder unseren oder euren Stammitaliener, die sind teilweise seit 30, 40 Jahren hier in Deutschland, die können auch noch nicht so richtig gut Deutsch. Also es ist einfach, die wollen das schon und geben sich Mühe. Und diese Integration passiert halt auf der Baustelle mit uns und mit den Menschen. Und Da wird jeder für voll genommen, wenn er seine Aufgabe bewältigt. Und das ist auf dem Bau ist das einfach toll. Da kriegst du, da wirst du mitgenommen. Da lässt sich keiner im Stich. Wenn du dich einbringst, dann nehmen die anderen dich mit und dann wirst du auch gewertschätzt, wenn du was leistest. Und das ist was ganz, eine ganz tolle Geschichte, die ich will nicht sagen, so nur der Bau hat, aber die haben wir eben halt, ne? Dass man da was zeigen kann mit den Händen, was man machen kann. Auch die jetzt hierher kommen und unsere Sprache vielleicht gar nicht sprechen. Ich sag mal, wenn du jetzt ITler bist oder du bist hast einen theoretischen Beruf, du kannst fremden Menschen in anderen Sprachen das nicht zeigen. Aber nimm mal einen Friseur, der nimmt die Schere raus und innerhalb von einer Minute hat das Umfeld begriffen, hey, der kennt sich damit aus, der weiß, wie man Haare schneidet. Und genauso ist bei Fliesen auch und genauso ist beim Zimmermann auch. Wenn der eine Säge, ein Holz oder Werkzeug in die Hand nimmt, dann sieht man es sofort. Und wenn das in diesen Menschen drinne steckt, dann werden die eben auch für voll genommen, klingt jetzt doof, aber nein, die werden eben mitgenommen und dann werden die gebraucht. Ne? Und genauso passiert es hier.
Was ich auch ganz spannend finde, der Gedanke ist ja, wie du schon gerade sagst, ne, alle machen mit, wenn du eine vernünftigen deinen Job richtig machst. Wenn man es mal überlegt, auf dem Bau ist es ja im Prinzip ein riesen Teamplay, aber mit eigentlich ja erstmal verschiedenen Gewerken, die eigentlich erstmal gegeneinander arbeiten, aber eigentlich sind alle ja immer voneinander abhängig. Ne? Also du kannst ja nicht vernünftig arbeiten, wenn dein Vorgewerk halt eben den Boden nicht richtig gemacht hat. Also von daher, glaube ich, ist das ja schon, alle wollen ja ein gemeinsames Ziel haben und dann glaube ich schon, hast du immer den Respekt, wenn der seinen Job richtig gut gemacht hat und du kannst da sauber drauf aufsetzen, dann sagst du, geiler Mann, egal wo der gerade herkommt oder geile Frau. Also das ist, ne, also das finde ich schon, das stimmt, ja. Das hast du, glaube ich, nicht in jedem anderen Metier so wie im Handwerk, weil da halt so viele verschiedene Charaktere und Menschen und Gewerke aufeinandertreffen. Ne? Also wie in anderen Projekten vielleicht.
Die in Syrien jetzt ihr Land verlassen haben, weil es da eben gerade nicht schön ist zum Leben. Die kommen hierher und waren dort Fliesenleger und dann können die das ja auch. Ne? Es gibt natürlich ein paar andere Regeln und ein paar andere Gesetzmäßigkeiten, die hier, aber das können die halt lernen. Aber den Grundbegriff haben die drauf. Und dann bist du eben sofort drinne und du wirst sofort benötigt und bist jemand. Du bist nämlich dann jemand, der Fliesen legen kann. Und das ist...
Und wird gewertschätzt und alles. Ja, das stimmt. Ja. Also, Integration geht im Handwerk.
ja, wunderbar. Ja. Wir dürfen nur an der einen Stelle den einen Fehler, glaube ich, nicht machen und das Thema Digitalisierung falsch rumdenken nachher. Natürlich ist Digitalisierung super genial, aber wenn wir dann hinkommen und den Menschen dann sagen, und du arbeitest jetzt in einem digitalen Workflow mit und musst dann doch wieder lesen, schreiben, rechnen und Berichte machen und so weiter, dann haben wir wahrscheinlich gerade wieder verbockt, ja, weil die Leute dann genau deswegen ja das machen, weil sie auf das keine Lust haben oder weil sie es nicht so gut können. Also deswegen bin ich ein großer Verfechter von der Digitalisierung, ja, aber immer für die jeweilige Zielgruppe ausgewählt.
Aber wenn das da mal die
kannst ja auch eine andere Sprache
eigentlich. Das würde ich jetzt eher umgekehrt sagen, wenn es da mal die Digitalisierung nicht einfacher macht. Also ich glaube, dass das da mit der Schrift und mit den Geräten kennen sich die meisten aus und dann irgendwie auf ein Blatt Papier einen Bericht zu schreiben, ist dann dort wieder eine größere Hürde, als vielleicht irgendwelche Bausteine zu nehmen, wo ich einfach sage, okay, ich kreuze jetzt an, welche Vorarbeiten ich gemacht habe und welche Tätigkeiten ich gemacht habe und trage dann noch die Mengen ein. Also ich glaube schon, dass die Digitalisierung helfen kann, zu integrieren.
Ja, und die App kann auch die Mehrsprachigkeit, also von daher, da hast du...
Ja, genau. Ihr seid voll auf meiner Linie. Die Sache ist, man muss zielgruppengerecht machen, ja. Es gibt aber halt auch Ansätze, ja, sogar große Werbeplakate, nimm dein Büro doch mit auf die Baustelle und so Zeugs, ja. Und das ist es halt am Ende des Tages nicht, denn es ist halt überladen, hast du überfrachtest und machst es halt nicht zielgruppenorientiert. Aber in das Thema werde ich jetzt gar nicht so sehr reingehen. Lass uns doch mal, Stefan, was würdest du jedem anderen Handwerker in Deutschland empfehlen, wenn du sagst, pass auf, du hast ein Thema bei den Mitarbeitergewinnungen, beim Azubi, bei Gesellen oder auch Karriereperspektiven. Was würdest du jedem deiner Kollegen empfehlen?
Jetzt kommt jetzt mal eine stille Pause, das muss ich jetzt mal überlegen. Das ist einfach das Ding,
kommt nicht
das, was ich damals gemacht habe und ich würde es wieder suchen, ich würde es auch jedem empfehlen. Das heißt, wenn jemand da draußen ein Thema hat, was ihn nervt, sei es die Meisterausbildung, sei es die Ausbildung an der Berufsschule, sei es die Kommunikation mit irgendwelchen Ausbildungszentren oder sonst was, packt das Thema einfach an, steht auf und macht euch dafür stark, dass die Probleme gelöst werden. Und es geht nicht nur mit Meckern, sondern man muss eben dann auch konstruktiv mitarbeiten. Und man kann etwas bewegen und man kann auch wirklich etwas auf die Beine stellen. Man muss nur einfach mal anfangen, man muss es tun. Und ich kann nur jedem dazu raten, aufzustehen, sich zu melden, beziehungsweise sich seine Stimme zu erheben und zu sagen, pass mal auf, da müssen wir ran, da müssen wir was ändern. Und dann klappt das auch. Man muss nur einfach mal anfangen.
Sehr cool.
Also das weg vom Nörgler. Ja, das ist, vielen Dank. Das ist sehr, ja, kann man.
Sehr cool. Das kann man fast auch so als kleines Schlussappell hier sitzen lassen oder nehmen und sagen, hey, wenn du was hast, dann fang an, das zu ändern. Einfach machen. Und wenn du beim Machen lernst, wie du es nächstes Mal besser machst, auch okay, aber einfach nur hinhocken und nichts tun. Danke. Ja. Vielen Dank, Stefan, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du mit uns ein bisschen darüber gesprochen hast, was in der Ausbildung gut läuft, was in der Ausbildung verbesserungsfähig ist, was man anpacken kann, wenn man es anpacken will. Vielen Dank dafür. Und vielleicht reden wir ja mal nochmal an einem anderen Podcast-Folge über das eine oder andere
Thema. Ich könnte gleich noch ein Thema setzen. Soll ich noch mal eins hinterher machen?
Ja, hau raus. Schieß
raus. Wir müssen mal darüber nachdenken, wie wir in Deutschland auch mit den Meistern und der Meisterausbildung umgehen. Also jemand, der an der Universität Studenten ausbildet, nennt sich Professor und wird dementsprechend dotiert und hat einen dementsprechenden Titel. Und an der Meisterausbildung machen das andere Meister. Und die kriegen von der Handwerkskammer wirklich einen kleinen Lohn nur und haben eben nicht die Anerkennung und die gesellschaftliche Stellung wie jemand, der eine Professur hat. Und da ist ein ganz, ganz großes Ungleichgewicht in Deutschland noch vorhanden. Und wenn wir so mit diesen Ausbildungen umgehen, dann kriegen wir auch nur die wir dort gerade haben. Nee, das klingt jetzt schlecht, aber findet eben keine richtige Wertschätzung statt. Es hat eben keiner Bock, sich da auf einen Freitag oder Samstag hinzustellen und Meister auszubilden. Da ist noch viel zu tun in Deutschland, also in der Meisterausbildung und bei den Meisterausbildern, Ausbildenden.
Du meinst quasi die Meister der Meister.
Ja. Und wer bildet die Meister der Meister dann aus? Also gut. Yoda. Nein, aber Yoda, genau. Yoda. Nee, aber interessanter Gedanke, stimmt, hast du vollkommen recht, hätte ich jetzt auch gerade. Wer bildet
die Meister aus? Ja, oder auch, dass Studenten irgendwie Bahn- und Bustickets umsonst kriegen und sowas und Auszubildende nicht. Da gibt es so eine riesen Schieflage.
Das ist wohl wahr, wobei sie sich ja jetzt vielleicht mit diesem bundesweiten Ticket irgendwie was hinbekommen. Studenten kriegen Studentenwohnheime und das Ganze. Und Azubis, ja, die bei größeren Firmen gibt es vielleicht da irgendwo noch so Blockunterricht und Unterkünfte oder so, ja. Aber ansonsten, wer handelt, also auf einem ganz anderen Niveau. Und Mobilität, wenn du deine Ausbildungsstelle eine Weile weg hast und deine Freunde in die andere Richtung weg hast, wie viel dich das kostet? Und dann, dass man da dann einfach ein Ticket, da gibt es viel, da
stimmt, ist ein guter Punkt. Aber der Azubi verdient ja Geld, ne? Das ist ja, du kriegst im Kino Studentenausweis, kriegst Rabatt und im Freibad und ich weiß gar nicht, wo noch. Und der Azubi eben nicht. Wieso, du hast doch Geld, bezahl doch selber dein Ticket.
Genau. Ja. Hast Geld. Mal gucken, was die verdienen zum Teil. Ja, das stimmt, ja. Aber wäre ja mal wieder ein interessanter Aufruf, vielleicht jetzt nicht mehr unbedingt bei Facebook, sondern vielleicht dann die neuen Medien TikTok und Co. Vielleicht könnte man da ja auch noch mal wieder viral gehen. Da wird es aber schon schwieriger, glaube ich. Ja,
ja, die Azubis haben einfach irgendwie nicht so die gute Lobby, muss man sagen. Und da haben die Studenten das irgendwie durch die vielleicht größere oder Organisiertheit einfach anders gemanagt. Also gibt es so einen Azubi Bund? Weiß ich es gar nicht.
Ich glaube nicht.
So ein Astor für die Azubis.
Azubis aller Länder, vereinigt euch. Keine Ahnung.
Ja, dann haben wir doch jetzt hier den Aufruf. So, Leute.
Vielen Dank, Stefan. Oder? Ich wiederhole mich nochmal an der Stelle. Aber es war mir eine Ehre, mit dir darüber zu sprechen. Ich glaube, wir konnten den einen oder anderen wichtigen Aspekt hervorheben. Fand ich sehr cool. Und freue mich auf ein weiteres Gespräch irgendwann mal. Und das sieht sich auf jeden Fall
mal. Ja, mit Sicherheit, oder? Ich hoffe, ich war an der einen oder anderen Stelle nicht zu direkt und zu smack in the face für unser Handwerk, aber manchmal muss das einfach raus. Vielleicht rüttelt man ja auch wach. Vielleicht ist das ja auch der Anfang, hier irgendwelche Dinge zu bewegen. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.
Vielleicht.
Sehr schön. Super.
Also, tschüss von meiner Seite.
Tschüss von meiner Seite.
Und tschüss hier aus Oldenburg.
Wenn dir diese Podcast-Aufnahme gefallen hat, dann natürlich gerne abonnieren, mir ein Feedback schreiben, wenn du das möchtest, über Spotify oder Apple. Und zu guter Letzt, wenn du wissen willst, wo kannst du weiterhören, falls du noch Lust hast, weiterzuhören, such doch einfach im Bauimpulse-Podcast nach dem Leitfaden für Führungskräfte, die Brücke zwischen Büro und Baustelle. Und die erste Folge davon heißt Erkenne Ursachen versteckter Probleme. Viel Spaß beim Weiterhören. Tschüss.